SRF 1.
Siebni. SRF 1. Ich wünsche Ihnen einen Samstagabend so genau, wie Sie sich den eben auch wünschen und zurecht machen. Wir hier auf SRF 1 machen einen Zwischenhalt, so heisst die Sendung. Ich bin Brigade Trepp. Modern, aufklärt, säkular, so präsentiert sich die Schweiz. Gleichzeitig bekennen sich in unserem Land aber gleich gut 80% der Leute zu einer Religion. Warum Glauben zu einer modernen Gesellschaft passt, Europa als Flickenteppich bezeichnen, selbst auch unsere Gesprächspartner später in dieser Sendung. Und Abrundung vor der 7. denn zur Einstimmung in den Sonntag, 15. September, hören wir Glocken von der reformierten Kirche von der Gemeinde Sevelen im St. Galler Rheintal. Zuerst kommen wir zu einem aktuellen Thema, zu den Flüchtlingen aus Syrien. Die Berner haben gerade heute ja Demonstranten sich mit ihnen solidarisiert. Die Bundesregierung dabei kritisiert. Der Bundesrat der hat beschlossen, 500 Flüchtlinge aus dem krisengeschüttelten Land aufzunehmen. Seitdem ist auch die Diskussion aufgekommen, wer man denn in der Schweiz aufnehmen soll. Nach welchen Kriterien sollen die Flüchtlinge ausgewählt werden? Dürfen da dabei bestimmte Gruppen bevorzugt werden? Und wenn ja, wer? Der Hugo Fassel, der Direktor von Caritas Schweiz, gibt Antworten auf die Fragen von der Kathrin Jültschi.
Hugo Fassel, sollen christliche Flüchtlinge aus Syrien bevorzugt werden?
In Krisensituationen ist es nicht zulässig, dass man irgendwelche Ethnien, irgendwelche Religionsangehörige bevorzugt, weil das tut die Krisensituation nur noch verschärfen.
Jetzt sagen aber Befürworter von christlichen Flüchtlingen, dass Christen besonders gefördert sind, besonders bedroht in Syrien. Wäre das nicht ein legitimes Kriterium?
Nein, wer etwas von humanitärer Hilfe versteht, wer etwas von Krisensituationen versteht, der weiß sehr genau, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist, einen Religionsteil bevorzugen. Die Wirkung ist dann gerade das Gegenteil. Die bevorzugte Minderheit in dem Fall wird noch mehr mit Aggressionen bedacht, das wäre ein kapitaler Fehler.
Jetzt muss man aber eine gewisse Auswahl treffen und wenn man jetzt sagt, Christen würden eher nach Europa oder in die Schweiz kommen, könnte man ja sagen, die hätten es einfacher, sich dort zu integrieren. Wäre das nicht auch einfach ein mögliches Vorgehen?
Kriterien, die man in Krisensituationen anwendet, sind, man tut sich ganz zentral auf die verletzlichsten Menschen konzentrieren. Das sind in Krisensituationen sehr oft Frauen, die ihren Mann verloren haben. Es sind Frauen, die schwanger sind. Es sind Frauen mit Kind, die an sich kaum eine Möglichkeit haben, sich durchzuschlagen. Es sind alte Leute und es sind kranke Leute. Das sind die Hauptkriterien, die man anwendet. Und die gelten in jedem Fall, weil sie sind eher ethisch begründet.
Wer soll denn jetzt auswählen? Weil auswählen muss man ja.
Man muss ja sehr aufpassen, wenn man sich auf die etwas ein eigenartige Diskussion einlädt, wer nehme ich. Viel wichtiger ist, dass damit sichtbar wird, dass man viel zu wenig Asylsuchende, Flüchtlinge, die jetzt alles verloren haben in dem Syrien, dass man denen wieder eine Perspektive gibt. Das zeigt, dass eine Zahl von 500 auf 3 Jahre verteilt viel zu wenig ist. Das ist das ethische Kriterium. Dass ich nur einer kleinen Zahl helfen will, da wird das Problem sichtbar, weil wir sind zurückhaltend in der Hilfe vor Ort und wir sind auch zurückhaltend in dem, dass wir Leute aufnehmen.
Hat das etwas mit der Religion zu tun, dass man sagt, das sind Muslime, denen wollen wir jetzt nicht so helfen?
Nein, das kann man ganz einfach sagen. Das hat etwas mit politischer Schizophrenie, Inkonsequenz zu tun. Wenn man sieht, was auch den Flüchtlingen vor Ort helfen, dass sie nicht hierher kommen, dann müsste jetzt die Schweiz nicht im letzten Jahr 20 und in dem Jahr 30 Millionen einsetzen vor Ort, sondern dann müsste man mehrere 100 Millionen einsetzen. Machen wir ein Bild. Im Libanon, 4 Millionen Einwohner, hat man heute 600'000 Flüchtlinge. Jordanien, 6 Millionen Einwohner, hat man über 600'000 Flüchtlinge ebenfalls. Beide Länder haben über 10% Flüchtlinge aufgenommen. Wenn man das auf die Schweiz würde anwenden, mit 8 Millionen Einwohnern, müsste man bereit sein, 800'000 Flüchtlinge hier zu akzeptieren. Das ist eine ethische Frage. Wie weit dass man bereit ist, Türen aufzutun für Menschen in Not und wie sehr dass man bereit ist, den Ländern, die solche Leistungen erbringen, wirklich auch finanziell zu unterstützen.
Das ist der Hugo Fassel, Direktor von Caritas Schweiz, im Gespräch mit der Katrin Uetschi. Glauben. Wie wichtig ist Ihnen das? Was hat die Religion für einen Stellenwert bei Ihren Kollegen, bei Ihrem Umfeld? Wissen Sie das überhaupt? Zudem können Sie sich jetzt zur Musik von Kelta, Memories and Hope, Gedanken machen. Ruhige, aber gleich kräftige Klänge hier bei uns auf SRF 1 in der Sendung «Zwischenhalt». Modern, aufgeklärt, weltlich, so präsentiert sich die Schweiz. Trotzdem bekennen sich in unserem Land gut 80% zu einer Religion. Der Soziologe, der Hans Joas, überrascht das nicht. Er meint vielmehr, dass die Religion auch in einer modernen Gesellschaft Platz hat. Aber anders als früher sucht man sich heute das selber aus, an was man glaubt. Der Hans Joas ist Professor für Soziologie an der Universität Chicago und mit ihm hat der Hans-Jörg Schulz über Glauben in der modernen Gesellschaft geredet.
Wir diskutieren ja im Moment relativ viel über Religion und über Glauben. Hängt diese aktuelle Diskussion auch mit politischen Veränderungen zusammen?
Also es ist für mich gar keine Frage, dass heute die Debatten über Religion immer auch etwas zu tun haben mit Debatten über die politische Stellung von Religionsgemeinschaften. Ich glaube sogar, dass man etwa die ganz unterschiedliche Verteilung des Ausmaßes von Säkularisierung in Europa ohne diese religionspolitischen Konstellationen in den einzelnen Ländern gar nicht verstehen kann. Also es wäre abwegig davon abzusehen, dass etwa die religiöse Intensität Polens oder Irlands also etwas damit zu tun haben, dass die Sache der Verteidigung der nationalen Identität in diesen beiden Ländern also intensiv mit der Sache des Katholizismus verknüpft war. Also ich wäre der Letzte, der das bestreiten würde. Ich glaube nun, dass diese enorme Intensivierung des öffentlichen Interesses an Religion in westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten sicher ganz stark verursacht ist, aber nicht nur, ja, aber ganz stark verursacht ist von dem Gefühl einer Bedrohung durch einen politisierten Islam. Es gab eine richtige Explosion dieses Interesses nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Und dass auf der anderen Seite eine, aber ebenfalls eben politische Rolle gespielt hat, die Frage der Integration muslimischer Einwanderer in europäische Gesellschaften vor allem und einer möglichen EU-Mitgliedschaft der Türkei.
In Europa gibt es ja Phänomene, wie wir es zum Beispiel in der Schweiz erleben, dass, obwohl die Schweiz ein säkulares Land ist und wirtschaftlich auch ein sehr modernes Land, sich trotzdem noch 4 von 5 Menschen eigentlich zu einer Religion bekennen.
Absolut. Es ist ganz falsch, über Europa so zu sprechen, als wäre Europa ein einheitlich säkularer Kontinent. Europa ist in Wirklichkeit ein Flickenteppich in dieser Hinsicht. Selbst innerhalb der einzelnen Länder, selbst innerhalb der stark säkularisierten Länder, gibt es dramatische regionale Differenzen. Das gilt etwa für Deutschland, das gilt auch für Frankreich. Ja, und Italien ist ein ganz kompliziertes Phänomen in religiöser Hinsicht. Und das Interessante nun für den Sozialwissenschaftler dabei ist, dass diese Unterschiede eben nicht zusammenfallen mit Unterschieden der ökonomischen Modernität. Wenn es so wäre, wäre dies ja eher eine Verstärkung der Plausibilität der Säkularisierungsthese. Ja? Da dies aber nicht so ist, muss man nach ganz anderen Erklärungen suchen. Ich warne davor, das wäre vielleicht das Einzige, was ich dazu Ihrer Frage gerne noch sagen würde, dass man überhaupt das Wort noch immer an dieser Stelle verwendet. Sie haben gerade gesagt, dass in der Schweiz noch 4/5, ja?
Also einfach, weil es zurückgegangen ist in letzter Zeit.
Genau, ich verstehe schon, das kann bei Ihnen so sein, aber viele, die von dem noch sprechen, verwenden es, weil sie selbstverständlich das Fortschreiten von Säkularisierungsprozessen als die gesicherte historische Tendenz unterstellen. Und dann ist überall, wo noch Religiosität vorhanden ist, wird die gewissermaßen automatisch als Relikt klassifiziert. Ja, und es wird zum Beispiel ausgeschlossen fast, einfach durch die Denkweise, dass Säkularisierungsprozesse eine Art konjunkturelles Wellental darstellen könnten. Also wieder bezogen auf die USA wissen wir, dass sehr viele Jugendliche, die aufgewachsen sind, in einer nichtgläubigen Familie später in ihrem Leben gläubig werden. Ja, also dass es nicht etwa so ist, dass der Unglaube selbstverständlich, wenn er einmal vorkommt, gewissermaßen über die Generationen weitergegeben wird.
Können wir, Herr Joas, zusammenfassen, quasi thesenartig, also eine Modernisierung der Gesellschaft führt nicht zwangsläufig zur Säkularisierung. Eine zweite These ist sicher, dass die Kirchen es noch nicht gelernt haben, aber noch lernen müssen, dass in dieser neuen Situation der Glaube nur noch eine Option ist.
Ja, also auf der Seite der Kirchen heißt das zum Beispiel, den Tonfall wegzunehmen, dass Ungläubige eine Gefahr darstellen.
Eine Gefahr für die Moral der Gesellschaft.
Zum Beispiel eine Gefahr für die Moral der Gesellschaft, aber oft geht das weiter und es wird von einer Gefährdung, also ich habe selber in Chicago an einer Podiumsdiskussion mit einem sehr hohen Kirchenmann teilgenommen, also Kardinal, der von dem Unglauben als einer Gefahr für die Demokratie gesprochen hat. Und ich habe in meiner Entgegnung gesagt, ich rate dazu zu sagen, es gibt Feinde der Demokratie, aber die Feinde der Demokratie lassen sich nicht am Leitfaden Glauben versus Unglauben finden, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja, es gibt gläubige und ungläubige Verfechter der Demokratie und es gibt gläubige und ungläubige Gegner der Demokratie. Und ich rate dazu, wenn wir die Demokratie verteidigen wollen, ein Bündnis von Gläubigen und Ungläubigen Verteidigern der Demokratie zu schließen und nicht von gläubiger oder ungläubiger Seite die Glaubensdebatte mit dieser Debatte in einer schlechten Weise zu vermischen.
Sagt der Soziologe Hans Joas. Und mit ihm geredet hat der Hans-Jörg Schulz. Es war eine Zweitausstrahlung vom September 2012. Das Thema Glaube als Option, das wird morgen bei den Kollegen von SRF 2 Kultur ab der 8:30 in der Perspektive vertieft. Und zur Einstimmung für den eidgenössischen Dank, Buß und Bettag morgen, der 15. September, hören Sie heute Glocken vor Heimat. Und das sind die von Sevelen im Kanton St. Gallen. Und da hören wir in etwa gut 5 Minuten. Wie wunderbar, dass die Türen und Geschichte rund um das Sevelen, dass das einmal nämlich sogar zum Land Glarus gehört hat.
God made love like he made the roses, a miracle for all the world to share. All the sweetness is in the blossom that only comes from true and tender care. God made a woman like he made the mountains, a thing of beauty, standing proud and strong. Sometimes abused, sometimes unwanted, but never replaced once they're gone. God made life. Must cling together. So few make it, so many try. God made man like he made the wild wind, always searching, always alone, until he touches that certain woman, finds a lover and finds a home. God made life. must cling together, they can make it, Lord, if they try. Lovers who cross it must cling together, they can make it, Lord, if they try.
John Brack zusammen mit Mel McDaniel, God Made Love. Wir gehen auf Sevelen. Das findet man im oberen St. Galler Rheintal, ungefähr vis-à-vis von Vaduz, am Rand der Rheinebene. Durch den Bau einer gedeckten Holzbrücke hat man schon vor 140 Jahren direkte Verbindung über ins Ländle auf Liechtenstein. Es ist die älteste, heute noch intakte Rheinbrücke aus Holz und darum ist das imposante Bauwerk auch unter Denkmalschutz gestellt. Anfang 16. Jahrhunderts, genau gesagt im Jahr 1517, da ist Sevelen aus dem Besitz vom Graf von Werdenberg Heiligenberg durch einen Kauf ans Land Glarus übergegangen und ist so bis 1798 Teil der glarnerischen Landvogtei Werdenberg geworden. Und so wie die Mehrheit vom Glarner Volk hat auch das von Werdenberg in der Zeit der Reformation um 1530 herum den neuen Glauben angenommen. Eine Kirche, sie hat es Sevelen schon um 1200 umgegeben, wo dann aber am 25. März 1892 in einer stürmischen Föhnnacht 76 Gebäude vom Dorf durch einen Grossbrand zerstört worden sind. Ja, da ist auch die Kirche ein Opfer von der Flammen geworden. Nur der gotische Chor, der ist geblieben. Als Folge von dem Feuer hat man dann später das Schiff erweitert und auf stärkerem Fundament neu gebaut. Und erst gerade vor 15 Jahren, da hat man die reformierte Kirche von Sevelen umfangreich restauriert. Drei von den vier Glocken im stämmigen Südturm hier oben, die sind um Mitte 19. Jahrhundert von der Gießerei Grassmeier zu Feldkirch gekommen. Die Klinst, die hat noch die Firma Rütschi 1919 dazu geliefert. Und die Inschrift auf der zweitgrößten ist: Herr, wir warten auf dein Heil. Thank you. Das Glockenquartett der reformierten Kirche von Sevelen haben wir gehört. Das ist im oberen St. Galler Rheintal und hat den Sonntag, 15. September, begrüßt in unserer Rubrik «Glocken der Heimat». Ja, und viele Kirchen dürfen morgen extra voll sein. Es ist ja der eidgenössische Dank-, Buß- und Betttag. Ja, und was im Schweizer Fußballcup läuft, wie sich Basel und IB zum Beispiel geschlagen haben, das hören wir hier im Sport auf SRF 1 nach den 7. Nachrichten. Bis dort daher, Lian Womack, He'll Be Back.
Don't feel sorry for me. It's not like it seems. Yeah, he left this morning, but tonight I got my dreams and
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.